Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer, herzlich willkommen. Tagelang wurde berichtet und spekuliert, wie es mit Uniper weitergehen könnte, dem so systemrelevanten Gasversorger, der einst billiges Gas aus Russland einkaufte und weiterverteilte. Ein Geschäftsmodell, das in Zeiten von Russlands Krieg zum Erliegen gekommen ist. Nun steht Uniper offenbar vor einer Verstaatlichung. Wir berichten darüber in dieser Sendung. Und außerdem bis 17:30. Der Europäische Gerichtshof hat die Vorratsdatenspeicherung gekippt. Was sind die Konsequenzen für Telekommunikationsunternehmen? Wie Baden-Württemberg mit einem neuen Gesetz Klimavorreiter in Deutschland werden will, warum die Zahl der reichen Menschen in Krisenzeiten steigt und wie Menschen in Schwerin gegen die Krisenpolitik demonstrierten. Die Bundesregierung will in diesen Krisenzeiten klar kommunizieren, mit welchen Schritten die Energiekrise abgeschwächt werden soll. Aber mit der klaren Kommunikation ist das so eine Sache in einer Zeit, in der es sehr viele Unklarheiten gibt. Ab dem 1. Oktober soll eigentlich die sogenannte Gasumlage erhoben werden, um damit Gasversorger in finanziellen Schwierigkeiten zu helfen, auch Uniper. Das reicht aber wohl nicht, weshalb das Unternehmen nun wohl vor einer Verstaatlichung steht. Wir wollen all das sortieren und das machen wir zusammen mit Ann-Kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio. Was steht für Uniper jetzt an?
Ja, Uniper hat es spürbar eilig, das, was da ansteht, zu verkünden. Auch wenn es nach Angaben des Konzerns noch keine finale Einigung gibt, geht man bereits an die Öffentlichkeit, dass ein Deal mit der Bundesregierung in Aussicht steht. Zuvor hatten sich Anzeichen schon verdichtet, dass die Einigung morgen präsentiert werden soll. Unter anderem war die Aktie von Fortum, dem finnischen Hauptaktionär, vom Handel ausgesetzt worden. Nun deutet es sich eben an, dass der Staat eine, Zitat, signifikante Mehrheitsbeteiligung eingeht. Das hatte Uniper ja bereits vergangene Woche in Aussicht gestellt und es sieht jetzt so aus, als würde Fortum eben komplett aussteigen, dafür die Deutschen rein. Und in Nachrichtenagenturen ist derzeit die Rede von einem Engagement von 8 Milliarden Euro. Das wäre nochmal eine heftige Finanzspritze. Bereits im ersten Hilfspaket im Juli, da hatte der deutsche Staat sich ja bereits 30% der Uniper-Anteile gesichert und milliardenschwere KfW-Kredite auf den Weg gebracht. Das heißt, hier sind schon mehrere Milliarden Steuergelder auf dem Weg in das Unternehmen. Jetzt wird also nochmal in großem Maße nachgeschoben.
Der Plan war ja eigentlich Gasumlage, damit sollte auch Uniper geholfen werden. Warum ist jetzt ein anderes Modell überhaupt notwendig geworden?
Naja, die Gasumlage reicht schlicht nicht aus, beziehungsweise sie kommt ja noch nicht. Uniper ist jetzt schon in Zahlungsschwierigkeiten. Sie haben eben erwähnt, ab Oktober soll die Gasumlage erst fließen. Und Uniper ist eben einer der größten und wichtigsten Gasimporteure in Deutschland. Derzeit fließt aber fast gar kein Gas mehr aus Russland. Nord Stream 1, die Pipeline, ist ja trocken gefallen. Im Moment kommt noch ein bisschen Gas über die Transgas-Pipeline. Das heißt, Uniper war gezwungen, Gas anderweitig einzukaufen, zu deutlich höheren Preisen. Und diese Beschaffungskosten, die haben das Unternehmen eben in eine Schieflage gebracht. Sie müssen aber ja bezahlt werden, die Beschaffungskosten. Gleichzeitig ist Uniper wichtig, um viele Stadtwerke etc. zu versorgen. Das heißt, das Unternehmen ist für die Energieversorgung in Deutschland schlicht too big to fail. Die Verhandlungen waren ehrlicherweise auch nicht einfach, weil Fortum mehrheitlich ja in Händen des finnischen Staates ist. Ging hier jetzt auch darum, einen fairen Preis auszuhandeln, denn der Einstieg bedeutet ja wiederum auch, dass man Werte bekommt. Da geht es zum Beispiel um Kraftwerke etwa in Schweden.
Und die Gasumlage, kommt die jetzt überhaupt noch?
Das ist eine gute Frage. Die war ja auf den Weg gebracht worden, eben um die Konzerne zu stabilisieren, die Mehrbeschaffungskosten weitergeben zu können. Die 2,4 Cent pro Kilowattstunde Gas sollen eigentlich ab Oktober fließen. Das Kabinett hatte das Ganze jetzt noch mal etwas nach hinten geschoben. Und Wirtschaftsminister Habeck hatte angedeutet, dass im Fall einer Verstaatlichung von Uniper er finanzverfassungsrechtliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit hat. Allerdings war die Gasumlage ja nicht nur auf den Weg gebracht worden, um Uniper zu helfen, sondern auch anderen Importeuren, nur etwa VNG. Ein Importeur im ostdeutschen Markt hat ja auch schon Staatshilfe beantragt. Stand jetzt traue ich mir keine Prognose zur Zukunft der Gasumlage zu.
Der Gasversorger Uniper steht wohl vor einer Verstaatlichung. Und das waren Einschätzungen von Ann-Kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio. Unklarheiten, Unsicherheit, Frust und Wut, auch Ängste. Das ist keine einfache Zeit für viele und das zeigt sich jetzt immer häufiger auch auf der Straße. Auch in Schwerin wird wieder demonstriert, nicht wie früher gegen Corona-Auflagen, sondern gegen die aktuelle Krisenpolitik von Bundes- und Landesregierung. Eine Reportage von Silke Hasselmann.
18.30 Uhr, noch liegt Tageslicht über dem alten Garten von Schwerin. Das ist jener Platz, um den herum sich die stattlichen Gebäude von Staatstheater, Museum, Schloss und Staatskanzlei gruppieren. Der alte Garten ist bereits gut gefüllt und es kommen immer noch mehr Menschen hinzu. Männer und Frauen, alt wie jung. Ganz so wie im vorigen Herbst und Winter, als jeden Montagabend tausende Bürger gegen die Corona-Impfpflicht demonstrierten. Auch an diesem Abend stimmen sie der Bitte des Versammlungsleiters zu, friedlich und ohne Gewalt von dem Demonstrationsrecht Gebrauch zu machen. Schließlich wolle man den Zweck des Protestes nicht diskreditiert sehen, die zuständigen Politiker zu zwingen, auch in Sachen bezahlbarer Energiepreise und Lebenshaltungskosten den mehrheitlichen Willen des Volkes umzusetzen.
Und deswegen ist es höchste Zeit aufzustehen und zu sagen, es reicht, wir machen nicht mehr mit.
Auch eine Gruppe von 6 resoluten Einzelhandels- bzw. Handwerksunternehmerinnen klatscht dazu Beifall. Eine von ihnen hält ein selbstgemaltes Pappschild in die Höhe. Darauf steht: Was soll das? Wir brauchen bezahlbar Strom und Gas.
Zu Corona-Zeiten haben wir das letzte Mal Schilder getragen, wo wir das Geschäft zumachen mussten.
Ja, und wir im Einzelhandel, wir sind aus dem Einzelhandel. Wenn die Leute kein Geld mehr haben, Sachen zu kaufen, hängen wir alle in der Kette mit dran.
Dann stellt sich Heike Radloff vor. Sie arbeitet in einem Schweriner Autohaus und erzählt mit erkennbarer Verzweiflung in der Stimme:
Ich gehe heute hier auf die Straße, weil wir haben zum Beispiel eine Verdreifachung unserer Heizkosten. Und die Umsätze sind eh nicht so dolle. Ich weiß nicht, wo wir im halben Jahr stehen, ob wir das durchhalten.
Nun sagt ja die Bundesregierung, der Ukraine-Krieg, Russland der Aggressor. Wir wollen nicht mehr fossile Energie aus Russland reinholen. Haben Sie dafür Verständnis? Hatten Sie dafür noch nie so richtig Verständnis? Wie muss man sich das vorstellen?
Also Verständnis schon, dass wir den Leuten helfen müssen und dass wir die nicht ganz alleine lassen. Das finde ich schon in Ordnung. Aber ich finde auch, dass unser Land in erster Linie vorgeht und unsere Menschen und unser Mittelstand. Und wir können nicht hier alle gegen die Wand fahren. Ich bin dafür, dass wir denen helfen, auf jeden Fall. Ich bin aber auch dafür, dass sich unser Land oder auch die EU mit Putin an einen Tisch setzt und die drüber reden und gucken, wie kann man vielleicht für beide Seiten Zugeständnisse machen und das alle überleben, weil wir gehen auch den Bach dabei runter.
19.15 Uhr. Nach Schätzung der Polizei sind ungefähr 4.500 bis 5.000 Menschen gekommen. Der Demonstrationszug setzt sich langsam in Bewegung. Heike Radloff übernimmt das Pappschild, um es wenig später an der Staatskanzlei vorbeizutragen, dem Sitz von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Die riesigen Fenster des klassizistischen Gebäudes bleiben dunkel, die Regierungschefin lässt sich nicht blicken. Am Vormittag hatte sie im vorpommerschen Lubmin am Greifswalder Bodden zu tun. Dort traf sie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Auch in dem kleinen Ostseebad Lubmin wird seit kurzem stets am Wochenende demonstriert. Und zwar für die Inbetriebnahme der fertig gebauten und gasbefüllten Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die dort anlandet. Diesen Schritt würde auch die Mehrheit der Schweriner Demonstranten begrüßen.
Klar, ich bin auch gegen Krieg. Ich finde das nicht in Ordnung. Aber man muss auch an seine eigenen Leute denken. Ich meine, wir haben damals die Demos hier in 1989 auch mitgemacht und wissen, was das bewirken kann. Und deswegen gehen wir auch hauptsächlich her.
Fest steht, der Montagabend wird auch in der Landeshauptstadt Schwerin ab sofort wieder ein fester Termin im restlichen Demonstrationskalender 2022 sein.
Das war eine Reportage von Silke Hasselmann. Sicherheitspolitiker und Ermittlungsbehörden sprechen sich seit Jahren für die Vorratsdatenspeicherung aus. Sie sei ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Verbrechen. Datenschützer und Bürgerrechtlerinnen lehnen eine pauschale Speicherung von Kommunikationsdaten hingegen ab. Das Thema bewegte und bewegt auch die Telekommunikationsunternehmen, denn sie sind es ja, die die Daten laut der deutschen Regelung speichern sollen. Der Europäische Gerichtshof hat diese Vorratsdatenspeicherung nun kassiert. Brigitte Scholtes.
Aktuell ändert sich durch die heutige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs erst einmal für uns als Unternehmen und für den Verbraucher, also für die Bürger, nichts.
Sagt Husam Asrak, Sprecher der Deutschen Telekom. Die hatte zusammen mit dem Münchner Internetunternehmen Spacenet gegen das Gesetz zur anlasslosen Vorratsdatenspeicherung geklagt. Denn die Bundesnetzagentur hatte ja die Umsetzung des deutschen Gesetzes gestoppt, weil es nicht mit dem europäischen übereinstimmte.
Der Grund dafür ist natürlich, dass wir in einem Rechtsbereich sind, den wir nicht als Unternehmen auslegen, sondern wir wollen uns hier und müssen uns ganz konkret an Recht und Gesetz halten. Und da darf es keinen Spielraum geben. Deswegen war für uns auch die Rechtssicherheit so ganz entscheidend.
So sieht das auch der Branchenverband der Telekommunikation und Mehrwertdienste. Dessen Geschäftsführer Jürgen Grützner sagt klar:
Wir haben immer gesagt, dass wir im Hinblick auf den Vertrauensschutz unserer Kundinnen und Kunden alles daran setzen müssen, dass nur in ganz berechtigten Einzelfällen Daten an die Strafverfolgungsbehörden herausgegeben werden. Also für besonders schwere Straftaten etwa oder Kindesentführung, wo man direkt handeln muss. Dazu sind wir natürlich bereit, hier zu helfen, aber eine allgemeine Vorratsdatenspeicherung haben wir immer abgelehnt.
Der Rechtsweg sieht nun vor, dass erst einmal das Verfahren an das Oberverwaltungsgericht zurückverwiesen wird. Doch hat der Bundesjustizminister ja heute angekündigt, innerhalb von 2 Wochen einen Referentenentwurf für ein neues Gesetz vorzustellen. Er setzt dabei auch auf das Quick-Freeze-Verfahren. Danach werden die Daten nicht ohne Anlass gesammelt, sondern eine ermittelnde Behörde kann eben veranlassen, dass der Provider für kurze Zeit bestimmte Daten speichern soll. Das Gericht muss dann überprüfen, ob diese Speicherung legitim und anlassbezogen ist, erklärt Telekom-Sprecher Asrak.
Der Unterschied zu jetzt ist, dass Quick Freeze bedeutet, dass die Daten schon gesichert sind, bevor ein Richter und ein Gericht prüft.
Die Zeit also, in der ein Richter prüft, ist dadurch für die ermittelnden Behörden nicht verloren. Die praktische Umsetzung wäre für die Unternehmen kein Problem, versichern sie. Das würde also die Strafverfolgung beschleunigen. Das hält auch die Verbraucherschutzorganisation Digital Courage für richtig. Deren Gründer Padelun sagt:
Wir sind sehr glücklich, dass sich der Bundesjustizminister unseren Forderungen angeschlossen hat, nämlich eine rechtsstaatliche Maßnahme zu beschließen, also nicht eine Überwachung, ein Überwachungsinstrument zu implementieren, sondern ein Ermittlungsinstrument, also eins, das rechtsstaatlich funktioniert, wenn es einen Verdacht gibt, klar gezielt als Maßnahme, die angemessen ist und auch überhaupt funktionieren kann, während eben mit einer Vorratsdatenspeicherung Polizisten, die wirklich Ermittler waren, die Hände und den Kopf zusammengeschlagen haben, weil sie die Masse der Daten für Ermittlungen überhaupt nicht gebrauchen können, sondern im Gegenteil, die sind sehr hinderlich.
Ein Beitrag von Brigitte Scholtes war das. Na klar, das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg gefällt sich in der Rolle des vermeintlichen Klimaschutzvorreiters. Auch wenn Anspruch und Wirklichkeit laut Kritikern nicht immer zusammengehen. Ohne Zweifel ist Baden-Württemberg bei einem Thema aber weiter als viele andere Bundesländer, bei einem verbindlichen Klimaschutzgesetz. Heute hat die Regierung eine Neufassung dieses Gesetzes beschlossen. Katharina Thoms berichtet aus Stuttgart.
Knappe 7 Jahre noch, dann will Baden-Württemberg nur noch ein Drittel seiner Treibhausgase ausstoßen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen.
Trotz der vielen Krisen, in denen wir sind, ist der Klimaschutz die bedeutendste Herausforderung für die Zukunft unserer Gesellschaft.
Im Moment ist das Land noch weit von seinen Zielen entfernt. Mit dem neuen Klimaschutzgesetz bekommt in Baden-Württemberg aber jetzt jeder Bereich klare Einsparziele zugewiesen. Von der Landwirtschaft über die Wirtschaft bis zum Verkehr. Umweltministerin Thekla Walker von den Grünen.
Damit konkret wird, was getan werden muss, in welchen Bereichen, um dieses Ziel auch zu erreichen. Und das ist mir wichtig. Wir sind damit das erste Land, Bundesland, das die Sektorziele verbindlich im Gesetzestext festschreibt. Und das heißt, es kommt dann einmal im Jahr auch ins Kabinett.
Was aber, wenn sie nicht eingehalten werden? Umweltverbände befürchten, das bleibt folgenlos. Silvia Pilarski-Grosch vom BUND.
Es ist ja ausdrücklich beschrieben, dass es kein Klagerecht gibt für die Regelungen, die in dem Klimaschutzgesetz getroffen wurden. Und wir erleben es ja gerade auf Bundesebene, dass sich eben in der Koalition man sich doch dann für den Koalitionsfrieden irgendwie einigt und eben nicht Ministerien wirklich unter Druck setzt, damit die Ziele erreicht werden.
So hat der Koalitionspartner CDU erstmal dafür gesorgt, dass auf bestehenden Häusern nun doch keine Solaranlagen gebaut werden müssen. Der Eingriff in den Bestand rechtlich zu heikel, hieß es. Es gibt aber von Umweltverbänden auch Lob für die Novelle. Baden-Württemberg führt einen CO2-Schattenpreis für Bauvorhaben ein. Förderprogramme sollen überprüft werden, ob sie nicht der Klimaneutralität im Weg stehen. Und Baden-Württemberg ist weiter Vorreiter bei der Wärmewende. Heizölkessel und Gasheizungen sollen verschwinden. Größere Städte müssen deshalb bis kommendes Jahr Wärmeleitpläne ausarbeiten und erklären, bis wann buddeln sie ihre Straßen auf, legen neue Leitungen für Nah- oder Fernwärme aus erneuerbaren Energien? Damit sich der Aufwand lohnt, können Gemeinden mit dem neuen Gesetz auch beschließen, dass Hauseigentümer sich an das neue Wärmenetz anschließen müssen. Umweltministerin Walker.
Es geht darum, dass wenn zum Beispiel auf kommunaler Ebene Fernwärmeplanung umgesetzt wird, dass dann eben auch sich möglichst viele daran beteiligen. Ja, nur dann rechnet sich das Ganze, nur dann kann ich in größeren Strukturen auch wirklich diese Wärmewende voranbringen.
Die CDU betont, ohne Wasserstofftechnologie und unterirdischer Speicherung von Kohlendioxid werde Klimaneutralität in Baden-Württemberg nicht gelingen. Die AfD in der Opposition spricht dagegen von Klimadiktatur. Der SPD ist vieles zu unkonkret. Allein beim Verkehr muss bis 2030 weit mehr als die Hälfte Kohlendioxid eingespart werden. Doppelt so viele Menschen sollen bis dahin Bus und Bahn fahren. Wie das zu schaffen sein soll, regelt ein Extragesetz. So sei die Umsetzung der Ziele zu oft ausgelagert worden, kritisieren auch Umweltverbände. Ministerpräsident Kretschmann kontert darauf:
Ob wir die Ziele letztlich schaffen, das weiß man ja erst hinterher.
Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg im Beitrag von Katharina Thoms. Wir berichten in dieser Sendung in diesen Wochen sehr viel über Krisen und Finanzsorgen. Laut einer neuen Studie der Schweizer Bank Credit Suisse müssen sich diejenigen, die viel Geld haben, in den nächsten Jahren aber keine großen Sorgen machen. Die Zahl der Millionärinnen und Millionäre wird deutlich steigen. Katrin Hondl.
2021 sei ein Spitzenjahr gewesen für das Vermögen privater Haushalte, heißt es im neuen Global Wealth Report der Credit Suisse. Die Studie spricht von einem Rekordwachstum, angetrieben von Kursgewinnen bei Aktien und niedrigen Zinsen, und beziffert das globale Vermögen im Jahr 2021 auf 463,6 Billionen US-Dollar. Das bedeutet einen Anstieg um fast 10% im Vergleich zum Vorjahr. Dabei besaßen die reichsten 10% 82% des globalen Vermögens. Im Ländervergleich haben die USA das meiste Vermögen der privaten Haushalte hinzugewonnen, gefolgt von China, Kanada, Indien und Australien, so der Autor der Studie, der Wirtschaftswissenschaftler Anthony Shorrocks. In naher Zukunft allerdings könnten Inflation und höhere Zinssätze den Vermögenszuwachs bremsen. Doch die Credit Suisse sagt eine schnelle Erholung voraus, insbesondere für Entwicklungsländer. Man erwarte unter anderem, dass China weiterhin massiven Wohlstand schaffen werde, auch wenn seine Wirtschaft aufgrund von Covid-Lockdowns Anzeichen einer Belastung zeige. In den kommenden 5 Jahren, so die Studie der Schweizer Großbank, werde die Zahl der Millionäre und Millionärinnen weltweit um 40% wachsen, trotz Inflation und Russlands Krieg in der Ukraine. Bis 2026, so die Vorhersage der Credit Suisse, werde es mehr als 87,5 Millionen Menschen mit einem Vermögen von mindestens 1 Million US-Dollar geben. 2021 hatte der Club der Millionäre noch 62,5 Millionen Mitglieder.
Katrin Hondl berichtete, 7,9%. Der Blick auf die jüngste Inflationsrate in Deutschland ist für alle Beteiligten unangenehm. Die Preise steigen so rasant wie lange nicht mehr. Es geht aber noch sehr viel krasser. Das Statistische Bundesamt hat heute mitgeteilt, dass die sogenannten Erzeugerpreise im August 45,8% höher waren als im Vorjahresmonat. Bei den Erzeugerpreisen geht es um Produkte, die in Deutschland hergestellt werden. Von Stahl bis Butter, von Ammoniak bis Strom. Mischa Erhardt.
Zunächst die gute Nachricht inmitten der vielen wirtschaftlichen Hiobsbotschaften. Bei Vorleistungsgütern, die in den Unternehmen dann weiterverarbeitet werden, hat sich die Preisteuerung im August abgeschwächt.
Wir sehen jetzt bei den Erzeugerpreisen keine generelle neue Preisdynamik. Im Gegenteil, im Bereich von Vorleistungsgütern hat sich der Preisdruck sogar etwas abgeschwächt. Was jetzt eben belastet, ist das Segment Energie, energieintensive Produkte nehmen im Monatsvergleich alleine 20% zu und das führt dann zu dieser hohen Zahl.
Sagt der Chefvolkswirt der VP-Bank Thomas Gitzel. Im August kostete Energie für die gewerblichen Produzenten und Erzeuger rund 140% mehr als im Vorjahr. Treiber waren vor allem die hohen Gas-, mittlerweile aber auch Strompreise.
Ja, man kann es tatsächlich als Preishammer bezeichnen, weil jetzt eben sehr, sehr deutlich dieser Energiepreisanstieg zum Ausdruck kommt.
Doch auch chemische Grundstoffe wie Düngemittel oder Stickstoffverbindungen oder Pellets und Briketts zum Heizen haben sich stark verteuert. Bei solchen Waren und Vorprodukten spielen die gestörten Lieferketten eine Hauptrolle. Zwar hat sich hier beim wichtigsten Handelspartner China die Lage verbessert, Lieferungen haben wieder zugenommen. Allerdings könnte sich das auch wieder ändern. Thomas Gitzel.
Aufgrund dieser Zero-Covid-Strategie der chinesischen Regierung bleibt das natürlich auf absehbare Zeit ein potenzielles Risiko für Lockdowns, damit verbundene Knappheiten bei einzelnen Produkten und einen dadurch induzierten weiteren Preisanstieg.
Jedenfalls stehen viele Unternehmen angesichts der Preissteigerungen in ihrer Produktion vor dem Problem, dass sie die gestiegenen Preise kaum noch an die Kunden weitergeben können. Was sie allerdings noch in die Preise für Handel und Endkunden einfließen lassen können, das dürfte in den kommenden Monaten die Verbraucherpreise für die Konsumentinnen weiter in die Höhe treiben.
Also in den kommenden Monaten wird sicherlich die Teuerungsrate noch mal steigen. Das werden wir wahrscheinlich schon im September sehen.
So Ralf Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank. Das liegt auch daran, dass preisdämpfende Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket oder der Tankrabatt Ende August ausgelaufen sind. Zudem schlagen die Erzeugerpreise, die quasi an den Werktoren in Industrie und Gewerbe erhoben werden, erst mit einer zeitlichen Verzögerung von einigen Wochen bis Monaten bei den Endpreisen für die Verbraucher durch.
Darum werden wir da einen deutlichen Sprung sehen und auch in den Monaten danach ist eher damit zu rechnen, dass die Teuerungsrate sogar noch etwas steigen wird.
Solveen und seine Kolleginnen rechnen daher damit, dass bereits im September die Inflation einen zweistelligen Wert erreichen dürfte. Nach ihren Berechnungen wird der Höhepunkt der Preisteuerung für die Konsumenten allerdings erst zu Beginn des nächsten Jahres erreicht sein.
Mischa Erhardt war das über einen enormen Anstieg der sogenannten Erzeugerpreise und das wollen wir vertiefen, zusammen mit Jan Plate, der für uns heute das Geschehen an der Frankfurter Börse beobachtet. Diese Nachrichten, die hohen Erzeugerpreise, hat das Auswirkungen auf den DAX?
Naja, es bedeutet ja eben, dass die Inflation hoch bleiben dürfte, wie auch gerade im Beitrag gehört. Die Europäische Zentralbank dürfte deswegen die Zinsen wohl gegen die Inflation weiter anheben, was natürlich die Wirtschaft belastet. Dann sind Anleger außerdem vorsichtig, bevor ja morgen die US-Notenbank die Zinsen wohl weiter anhebt. Und etwas überraschend hat die schwedische Notenbank schon heute die Zinsen sogar um einen ganzen Prozentpunkt nach oben geschraubt. Ja, und der DAX, ja, er ist im Minus mit einem Abschlag von rund 1% bei 12.672 Punkten.
Nächste Woche soll es für Porsche richtig an die Börse gehen. Ab heute können die Aktien gezeichnet werden.
Ja, und das wird überwiegend alles positiv gesehen, weil sich Porsche in diesen Zeiten an die Börse traut und die Nachfrage für eben die angebotenen stimmrechtslosen Vorzugsaktien, die scheint gut zu sein. Die Papiere von Volkswagen, die verteuern sich sogar leicht um 0,25% oder die Papiere der Porsche Holding mit ja der Beteiligung der Familien Porsche und Pirch an Volkswagen, die steigen sogar um etwas mehr als 4%, während Aktien von BMW und Mercedes durchschnittlich fast 1% verlieren. Das könnte auch daran liegen, dass es vom amerikanischen Autobauer Ford schlechte Nachrichten gibt. Ford hat wegen Teilemangel die Prognose gekappt und die Aktien von Ford zum Beispiel, die verlieren 9%.
Und hier am Ende der Sendung das Thema vom Beginn der Sendung. Unipa steht vor einer Verstaatlichung, deshalb schauen wir genauer auf Unipa natürlich.
Ja, und da ist auch weiterhin der aktuelle Stand, dass es wohl eben die abschließenden Beratungen gibt und der Bund soll dann wohl eine signifikante Mehrheitsbeteiligung an Unipa erhalten. Die Unipa-Aktie war heute erst 7% im Minus, nun kann sie etwas zulegen und steigt um 2,5%. Eine Unipa-Aktie allerdings kostet nur noch 4 Euro zu Jahresanfang, da hatte eine Unipa-Aktie noch rund 40 Euro gekostet.
Und wir schauen jetzt zum Schluss noch auf den Eurokurs, die Rendite auf deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Ja, und der Euro ist knapp weniger als einen Dollar wert. Der steht bei 99 US-Cent 86. Die deutschen Staatsanleihen waren heute deutlich weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite steigt auf 1,80% und der Goldpreis gewinnt auch etwas und steht bei rund 1.666 Dollar.
Jan Plate in Frankfurt. Nach den Nachrichten folgt hier Kultur heute. Dann geht's unter anderem um die Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Und hier sagt besten Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft Benjamin Hammer.